Herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 645. Hinter uns liegt ein Wochenende mit zwei erwartbaren Dingen und nicht erwartbaren Dingen, die passiert sind. Und wir sind heute in etwas größerer Runde. Daran merkt man schon, dass es was zu bereden gibt. Und ich begrüße Ladies First. Hallo Nadine.
Hallihallo.
Hallo Steffi.
Hi Robi.
Hallo Hans-Martin.
Hallo.
Und hallo Olli.
Hallo.
Wie geht's euch denn so nach unserem ereignisarmen Wochenende mit Union?
Müde, aber das bin ich immer.
Sollen wir gleichzeitig? Sollen wir alle gleichzeitig jetzt sagen?
Alle gleichzeitig fangen mit einem großen Seufzer. Nein. Wir haben ein Spiel gegen Heidenheim in Heidenheim hinter uns, das zumindest für mich erwartbar verloren wurde, weil wir irgendwie immer gegen Heidenheim verlieren. Und dann kam in derselben Nacht noch um, kann mich jemand berichtigen, 23:45 Uhr oder so, die Meldung, die mir dann meine Mama mit 5 Ausrufezeichen per SMS noch schickte, dass Union sich von Steffen Baumgart getrennt hat und er mitsamt des Trainerstabs freigestellt wurde und Marie-Louise Ether jetzt bis zum Ende der Saison die Cheftrainerin oder die Mannschaft übernimmt, also die Cheftrainerin wird, interimsmäßig. Wir haben kurz vor der Sendung ein bisschen überlegt, ob wir überhaupt was zum Spiel sagen wollen, aber dadurch, dass wir es ja doch alle irgendwie ertragen mussten, werden wir noch ein bisschen drüber reden und zu dem Trainerwechsel dann danach kommen. Ich glaube, das wird vermutlich, ohne zu spoilern, der längere Block werden, weil ich weiß nicht, ob wir zu dem Spiel so viel sagen wollen. Aber Hans-Martin, fang doch mal an. Du hast das Spiel ja gesehen, sehen müssen.
Ja, müssen.
Müssen, nein, so schlimm war es.
Hätte auch aufstehen können und weggehen.
Das stimmt, ja, du wurdest nicht gezwungen. Wie hast du denn den Auftritt Unions dort erlebt?
Ich zitiere dazu mal den Vizekapitän unserer Mannschaft, der von einer hochverdienten Niederlage und einer desolaten Leistung sprach. Da würde ich mich vollumfänglich anschließen. Das war anders als du, da hänge ich ja nicht solchen komischen Aberglauben-Geschichten an, dass wir immer gegen Tabellenletzte verlieren oder immer gegen Heidenheim oder, also weil, glaube ich, jede Mannschaft denkt immer von sich, dass sie immer gegen und immer der Aufbaugegner sind. Also mir war schon klar, dass es kein einfaches Spiel wird, weil Heidenheim ja gerade in den letzten Spielen davor, auch wenn die Ergebnisse das nicht immer hergaben, eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt hatte. Und auch so eine Mannschaft, genau diese Art Mannschaft ist, die Union nicht liegt, nämlich die so spielen, wie Union in den besten Zeiten gespielt hat.
Nicht viel für Spiel machen und mal gucken.
Genau, und ja, dann fing es ja tatsächlich sogar ganz kurz ganz gut an, als der Rick Köhn über eine schöne Weiterleitung auf die linke Seite außerhalb links eine ziemlich gute Torchance hatte, den dann über die Latte donnerte, und das war es, glaube ich, an positiven Aspekten.
Das ist keine lange Liste. Nadine hat uns ja vor der Aufnahme verraten, dass sie in der Kneipe war, das Spiel in der Kneipe gesehen hat. Mhm. Wie war denn da so die Stimmung so nach der zweiten Minute?
Ach, an sich war es eigentlich ganz praktisch, weil aufgrund von Sonneneinstrahlung, Leinwand und Beamer hat man jetzt teilweise nicht so viel erkannt auf der Leinwand. Hat das Ganze ein bisschen erträglicher gemacht anzugucken. Die Stimmung war auch entsprechend, ich weiß nicht, wenn ich so Gesichter deuten will, dann war das so ein, boah, warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Ich gehe nochmal raus einen rauchen. Und eigentlich ist ja alles wie immer. Also war halt natürlich so ein bisschen gedrückt, weil der Auftritt halt schon echt, wie Hans-Martin gesagt hat, ziemlich schlecht war. Und das mal wieder nicht wirklich Spaß gemacht hat, da beim Spiel zuzugucken.
Ich denke dann immer in solchen Momenten, weil es war ja ein Auswärtsspiel, ich bin auf dem Weg nach Italien mal an Heidenheim vorbeigefahren, deswegen weiß ich ungefähr, wie lange man dahin fährt. Und wenn man dann so das Gefühl hat, man fährt dann als Auswärtsfan die gar nicht so kurze Strecke dahin, muss dann so ein Spiel sehen und dann auch noch wieder zurück. Das ist dann immer so mein Gedanke, dann lieber in der Kneipe oder, Olli, vielleicht wie du auch vorm Fernseher zu Hause.
Ja, ich war nicht in der Kneipe, ich war bei meinem Vater und es gab Zuckerkuchen mit Kaffee. Und
das dann gab's schlecht.
Genau, und dann gab es aber Bier, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich finde das, was du sagst, das also haben wir auch die ganze Zeit besprochen, also eigentlich so das Einzige, was mich emotional beschäftigt hatte, ist eher so, ey, die armen Leute, die da hinfahren. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, ich war nicht mal wirklich wütend. Ich habe das einfach da rumdudeln lassen. Heidenheim kommt halt zweimal vors Tor für 2-0 und du schnippst einmal in die Finger, dann ist Halbzeit. So, ne, ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei uns hatten wir die Hoffnung, vielleicht wird zur Halbzeit gewechselt, ist nicht passiert, dann schnippst du nochmal, 65., 80. und ne, also ich weiß nicht, hab das nicht mal irgendwie emotional wahrgenommen, sondern das einfach nur an mir vorbeilaufen lassen, was schon ziemlich erschütternd ist oder ziemlich, ja, sinnbildlich.
Ich weiß nicht, ob ich wütend war. Das war tatsächlich mehr so eine Resignation auch so ein bisschen. Ja. Die nach dem 2-0 einsetzt. Ich glaube, das hast du ganz gut besprochen. Ja. Das 1-0, ja, okay, da steht er halt, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber da steht halt so frei, wie da keiner stehen darf. Ne?
Honsack.
Ja, Honsack war es.
Das war sein erstes Tor in dieser Saison.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, natürlich. Natürlich, genau.
Natürlich. Immer gegen uns. Alle.
Übrigens,
Hans-Martin glaubt an nicht dran.
Übrigens, deswegen hat er auch direkt noch ein zweites Tor geschossen.
Das, was Hans-Martin sagt, war auch übrigens dann doch das Einzige, was uns beschäftigt hat, war natürlich der Sky-Moderator. Das ist sein erstes Tor, das ist sein zweites Tor. Heidenheim hat seit 15 Spielen nicht gewonnen. Das ist das früheste Tor der Saison für Heidenheim. Ne? Und du sitzt nur
so
da.
So beschissen
und
sagst, hat noch nie jemand bei denen gespielt.
Ja, ja, genau. Das,
ja.
Aber man muss tatsächlich sagen, es war ziemlich genau auch die Zusammenfassung von Frank Schmidt, der in einer Pressekonferenz gesagt hat, naja, für Heidenheim war diese erste gute Chance von Köhn quasi ein Weckruf. Also das war so der Moment, wo die direkt ins Spielen übergegangen sind, weil die gesehen haben, oh, man müsste jetzt hier mal was tun. Leider ist es auf der anderen Seite nicht so angekommen.
Das heißt, sollten wir dann in Zukunft lassen?
Ja, genau, einfach die aufs Tor schießen, dass sie denken, wir können das gar nicht. Nein, aber das war tatsächlich so dieses, huch, da kommt ja jemand, der was will und das hat offensichtlich und wahrscheinlich auch so ein, aber da könnte man ja was machen. Also denen ist einfach ein bisschen was eingefallen. So. Das ist ja überhaupt keine Übermannschaft, aber ich glaube, wir haben einfach nach dem, was ich gesehen habe, weil wirklich nicht so viel war, auch das mit dem Verteidigen nicht so richtig ernst genommen, ne?
Das kam noch dazu, ja.
Sehr viel Begleitschutz. Also ich glaube, das Positivste wirklich an dem ganzen Spiel in Heidenheim war, dass wir wieder einen neuen Fansong haben. Aber ansonsten...
Klär uns auf.
Ja, bitte, ich.
Das haben sie da relativ lang gesungen. Ich kann natürlich den Text gerade noch nicht komplett auswendig. Mir wurde der nur aus dem Fanclub selbst geschickt, der den Gesang mit aufgenommen hat. Das war wieder so ein Spielertrainer, kommen und sie gehen quasi. Aus dieser Kategorie. So ein Zusammenhaltslied mehr oder weniger eigentlich, okay. Ne? Dass man halt zur Union hält. Aber ja, auf dem Rasen, das war schon teilweise echt schlecht, dieser Begleitservice, man geht nicht richtig rauf, guckt zu, was die Heidenheimer machen. Das war schon echt teilweise schwer zu ertragen. Und wenn man dann den Ball hat, kommt der Pass über 5 Meter nicht an. Oder versandet halt irgendwie im Nix oder halt von Köhn der Schuss aus 5 Metern geht halt irgendwie 4 Meter drüber oder so.
Ja, das war, also ich glaube, dass die vor allem die Strafraumverteidigung so schlecht war, das war sicherlich ein Schlüssel dazu auch für das Spiel, weil das war ja, wenn alles andere nicht so gut lief, war es ja immer noch relativ schwer, gegen uns Tore zu schießen, meistens, wenn du nicht gerade Bayern bist oder so. Ja, wobei, warte mal, vielleicht haben wir uns dafür doch auch zu viel gefangen. Aber es gab ja, also so hinten die drei, da konnte man sich irgendwie schon noch ein bisschen mehr drauf verlassen, als vielleicht auf manche andere Mannschaftsteile. Und auch das war ja wirklich nicht gut. Und Frank Schmidt hat auch auf der PK gesagt, dass das Problem bei Heidenheim eben war, dass sie aus ihren Möglichkeiten zu wenig gemacht hatten in den Spielen vorher. Und da haben wir ihnen ja, sagen wir mal, Sachen auf dem Silbertablett serviert. Das war, aber es zog sich eben auch durch die ganze Mannschaft. Was Nadi sagte, dieses immer ein bisschen zu weit weg vom Mann, immer nicht richtig reinkommen in die Situation. Und das gegen eine Mannschaft, die ja tatsächlich genau diese Qualitäten, die Union auch mal auszeichneten, hat. Und da gewinnst du es halt eben auch über die Intensität oder verlierst es über den Mangel daran. Ne?
Ja, wobei wir hatten ja in den letzten Spielen ab und zu mal so, auch auf der Suche nach Highlights, auf der Suche nach Trost, immer mal wieder gesagt, dass so phasenweise war es ja nie schlecht, ne? Dass du immer sagst, okay, die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit war gut, da gab es mal 15 Minuten, wo es nach Fußball aussah, so eine Sache. Das waren jetzt tatsächlich, ja, wie gesagt, 2 Minuten, eine Bisser-Chance von Köln und dann…
Das waren 7.
Ja, okay.
Oder?
Ja, wollen wir mal. 2.
Ach, Quatsch. Nee, ach, die 7 bezieht sich auf, falsch, das waren meine Notizen, die 7 bezieht sich nicht auf die Minute, sondern auf Olli Börks Rückennummer, der da in der Vorbereitung beteiligt
das,
war, sorry.
Das stimmt, aber das verwechsel ich auch gerne. alles gut. Habe ich im Prinzip nichts mehr gesehen, was irgendwie nach Fußball aussah. Das war halt schon sehr erschreckend, aber so wie Olli schon gesagt hat, es war dann auch, ich hatte nicht viel Wut im Bauch. Ne, also es war relativ schnell resigniert, die Tore so und auch vor allem, wie sie gefallen sind, die Gegentore, haben jetzt ihr Übrigstes dazu beigetragen, ne, muss man auch sagen. Also nach dem 1-0 war ich entsetzt noch. Einfach ob wie Nadi schon sagte, so der Begleitschutz, was man wirklich nicht Abwehr nennen konnte. Und ja gut, das 2-0 ist dann halt, das kriegst du dann halt auch mal, ne? Das ist halt so.
Ja, aber das war auch scheiße verteidigt.
Aber da war wenigstens noch ein Fuß halbwegs dran.
Ja, da ist jemand mit in den Kopfball.
Kopfball gegangen. Genau, ja.
Ja.
Ja. Das ist halt, ja, und dann stehst du halt 2-0 hinten und hast vermutlich dann auch nicht viel Mut, also, oder nicht viel. Ja, weiß nicht, ich weiß, ist ja auch so Küchenpsychologie, ne, wie dann die Spieler dann resignieren eventuell und verunsichert sind und. Das war halt so kollektives Entsetzen, kollektives keine Ahnung, was hier los ist. So habe ich mich gefühlt.
Steffen Baumgart ich habe jetzt gerade eben erst gesehen, mir wurde vorher schon von berichtet, und zwar von Vereins, also fremden Menschen über die PK, der wirkte sehr, sehr angefasst in der PK nach dem Spiel. Ja. Ich glaube, der war ähnlich ratlos. Also es war wirklich ein ganz sehr zurückgenommener Steffen Baumgart. Der kann ja auch gerne mal polterig oder grumpy sein, gerade auch in schwierigen Situationen. Das war wirklich, der wirkte komplett entgeistert, ehrlich gesagt. Und hat auch immer wieder betont, dass es seine Verantwortung ist, hat sich vor die Spieler gestellt, was ich sehr gut fand. Aber das war wirklich schon. So gerade in Hindsight ist es natürlich noch mal mehr so, das war ja berührend in gewisser Weise.
Der Steffi? Hat tatsächlich genau das gesagt, genau eigentlich das gleiche wie Leopold Querfeld, dass er enttäuscht war. Also enttäuscht von der Leistung, enttäuscht vom Ergebnis und dass nach 10 Minuten einfach nichts mehr umgesetzt wurde von dem, was sich alle so vorgestellt haben. Und ich glaube, der für mich dramatischste Moment und deshalb auch tatsächlich dieses im Prinzip sehr leise, ungewohnt leise, war, dass er festgestellt hat, im Reden quasi, dass er gar keine Antwort hat auf die Frage, wie man das künftig vermeiden will, Aufbaugegner zu sein. Und seine sehr ehrliche Antwort war, dass er letztendlich nie weiß und dass er sagt, wir spielen insgesamt eine schlechte Rückrunde und es ist nicht nur dieses eine Spiel. Mhm. Das war auch seine Beobachtung. Und das hat ihn, glaube ich, so ratlos gemacht auch. Also das war, glaube ich, auch so dieses, das hat es so ein bisschen fasslich gemacht. Also im Prinzip, das, was wir schon eine Weile so sagen, dieses Auf und Ab, wo man sagt, man kann das gar nicht richtig zu fassen kriegen, was das Problem ist. Dass man sagt, ich habe eigentlich quasi die gleiche Mannschaft wie letzte Woche und irgendwie machen die was anderes, rätselhafterweise.
Nun sind ja, also PKs nach dem Spiel ist immer so eine Sache, ne? Also das ist so, weiß nicht, eine halbe Stunde nach dem Spiel. Da erwarte ich jetzt auch nicht, dass der Trainer schon alle Antworten hat. Aber ja, also da würde ich ihm jetzt noch keinen Strick draus drehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil er dann in der Nacht danach entlassen wurde. Aber weißt du, was ich meine? Also da erwarte ich jetzt nicht, dass er genau weiß, okay, nächstes Mal müssen wir das besser machen, damit das nicht wieder passiert. Aber wir tragen das ja nun auch schon die ganze Rückrunde so ein bisschen vor uns her. Also so dieses keine Antworten finden haben wir ja immer wieder betont in jeder Folge nach so in Spielen, wo wir dann sagen, ja, sieht halt nicht so aus, als würde Steffen Baumgart wissen, wie er das abstellt, sag ich mal. Also wie er es ändern kann.
Ja, aber auch, dass er überhaupt auf, nicht nur auf dieses eine Spiel geguckt hat, sondern aufs große Ganze so. Also hat er gemacht in dem Fall.
Ja.
Und hat irgendwie einfach auch gemerkt, dass er an der Stelle nicht weiterkommt.
Hm. Ich meinte das jetzt auch gar nicht, um ihm einen Strick draus zu drehen, nee, sondern fand da eher seine Ehrlichkeit und seine, also es wirkte verletzlich, wie er da saß. Und ich glaube, das mein Eindruck, wie du ja sagtest, es gab in all den anderen Spielen, hatten wir immer noch irgendwie Phasen, wo wir sagten, guck mal, das war ganz okay. Und das war jetzt hier so gar nicht mehr. Und ich glaube, er hatte halt auch immer noch Ansatzpunkte, wo er sagte, okay, daran können wir arbeiten. Und jetzt hat er, also so, keine Ahnung, ist jetzt natürlich so ein bisschen psychologisieren und auch spekulieren, aber so als ob er jetzt da, in dem Spiel hat er jetzt wirklich nichts mehr gesehen, wo er glaubt, dass er dran arbeiten kann oder wo er jetzt gerade rankommt. In dem Moment auch erstmal und klar, wenn dann der nächste Tag ist und das Training weitergeht und er nicht entlassen wird, wird er sich auch wieder einen Plan überlegen. Aber so dieses, das war schon das, ja, das korrespondiert eben dann eben auch mit dem Ende dieser Ära ganz gut und hat es vielleicht auch schon so unbewusst vorangekündigt. Also,
aber vielleicht nicht unbewusst. Also ich denke die ganze Zeit drüber nach, ne, weil wir ja diese Situation haben oder hatten, dass es uns ja eigentlich allen gleich ging. Ne? Also oft ist es ja so, dass irgendwie 8 Leute oder 10 Leute gucken auf eine Situation und 3 haben die Meinung, 4 haben die Meinung. Aber ich glaube, so diese Ratlosigkeit, warum spielen wir so? Warum ist das alles so? Ich weiß nicht, undefiniert, unkonkret. Das haben ja fast alle gehabt. Und ich in meinem Kopf ist dieser Rausschmiss nicht komplett überraschend passiert. Also ich glaube schon, dass auch mit ihm geredet wurde. Und ich glaube, also klar, ich meine, wir wissen es jetzt, weil wir wissen, dass er danach rausgeflogen ist. Aber ich glaube schon, dass er einfach quasi gemerkt hat, das wird es mit großer Wahrscheinlichkeit sein. Vielleicht nicht im Kopf, aber zumindest emotional.
Was ich ganz, ganz spannend fand dahingehend, ich habe aus ganz, ganz, oder am Samstag ging es so aus ganz, ganz vielen Ecken los, dass es irgendwann hieß, ja, mein Gott, ob Baumgart noch der Richtige ist, so in die Richtung. Und klar hat man das irgendwie immer, man hat so seine Meckerrentner und. Aber es kam auch aus Ecken, die eigentlich nicht direkt so den Trainer rausfordern oder so. Hm. Und das fand ich dann schon irgendwie bezeichnend, dass so ganz viele irgendwie dieses Heidenheim-Spiel jetzt gesehen haben und gesagt haben, ey, das geht nicht mehr. Da muss eigentlich noch was passieren oder da hätte eigentlich schon was passieren müssen.
Aber habt ihr dran geglaubt?
Nee.
Aktenkundig nicht. Nein. Ich habe es ausgeschlossen.
Ich glaube, das haben wir ja schon mehrfach hier zu Protokoll gegeben, auch letzte Woche. Geglaubt habe ich nicht daran. Ich hätte schon jetzt eher erwartet, ne, dass wir uns so ein bisschen durchwursteln mit Baumgart bis zum Ende der Saison, in der Hoffnung, dass es passt. Und dann war das dann doch. Also, Olli, ja, ich weiß, was du meinst, dass jetzt in der Situation nach dem Spiel vielleicht nicht so überraschend und auch in der Gesamtrückrunde muss man eigentlich davon ausgehen, ne, dass sowas im Raum steht. Aber nach dem, was wir jetzt auch die letzten Folgen immer gesagt haben, war es dann halt doch überraschend, weil wir alle, eigentlich fast, glaube ich, alle der Überzeugung waren, nee, das spielen sie zumindest zu Ende. Aber anscheinend haben wir da alle falsch gelegen und ich glaube aber auch schon, also ich meine, das wäre ja auch wahnwitzig, wenn zumindest Horst Held nicht das Gespräch mit Baumgart jetzt auch schon des Öfteren gesucht hätte in der Rückrunde, weil die ist ja jetzt nicht in dem einen Spiel verkackt, also die ist ja schon auch ein bisschen länger nicht so ganz so optimal, ne, die Rückrunde, da würde ich auch erwarten, dass Horst Held sich hinsetzt und sagt, hier Steffen, oder Herr Baumgart, ich weiß nicht, Steffen wahrscheinlich, was hast du denn für einen Plan, ne? Das, was man halt immer, wir haben ja schon die ein oder andere Trainerentlassung und auch Trainerneufindung bei Union erlebt, da wurde ja auch schon des Öfteren gesagt, naja, da setzt man sich dann halt zusammen und will halt einen Plan wissen, ne? Oder ein Konzept, und wenn das nicht überzeugt, dann wird halt, muss man halt eine neue Personalie da hinsetzen.
Das hat ja erhält in der heutigen PK, die eine Dreiviertelstunde gegen mit Christian Arbeit zusammen, hat er das ja im Grunde auch bestätigt. Andererseits ist es, glaube ich, auch einfach Arbeitsalltag sowieso eines Sportchefs, dass du mit dem Trainer im Austausch bist und sicherlich in den Zeiten, in denen es nicht so geil läuft, ein bisschen intensiver. Das waren eben die ganze Zeit Gespräche.
Wie hat er gesagt, er ist die ganze Zeit mit ihm im Gespräch, Eigentlich ist das wie so eine Ehe. nur, dass man den Ehepartner nicht so oft sieht.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob ich sowohl mit Horst Held als auch mit der Mann verheiratet sein will. Aber egal, das ist eine andere
Sache. Ja, das waren sie ja auch nicht. Sie haben sich ja öfter gesehen.
Ja, ja.
Wenn du mit ihm verheiratet wärst, würdest du ihn nicht so oft nicht sehen.
Ja, stimmt.
Genau. Daran merkst du das übrigens.
Dass ich nicht mit den beiden verheiratet bin.
Dass du sie nicht so oft siehst. Ja. Nee, daran merkst du, dass du verheiratet bist.
Mein einziger Anhaltspunkt, woran ich das merke. Aber Olli hat es ja gerade schon erwähnt, ich habe natürlich nicht mindestens dran geglaubt, aber ein bisschen gehofft hatte ich, dass im Gegensatz zu der anderen Statistik, die Steffen Baumgart so mit sich gebracht hat, er vielleicht zur Halbzeit mal einen Wechsel bringt in diesem Spiel. Und
ich dachte, der Satz endet anders.
ich war auch gespannt.
Ich muss euch ein bisschen auf Trab halten. Ne? Ich dachte, wir kommen mal wieder zurück zum Spiel, bevor wir dann uns vollständig über die Trainerentlassung und Marie-Louise Etter auslassen. Wir müssen noch die zweite Halbzeit irgendwie halbwegs besprechen, weil da sind noch ein paar Dinge passiert, die vielleicht dann auch nicht so schlimm waren wie die erste Halbzeit. Namentlich das Tor von Querfeld und die Einwechslung eines 16-Jährigen, der auch so aussieht wie ein 16-Jähriger und nicht so
wenn nicht sogar wie ein 15-Jähriger.
Nein, nun wollen wir mal nicht so weit gehen.
Der kleine Tage. Linus darf mit den großen Männern spielen.
Oh.
Wir sind an der Stelle, wo ich auch da wieder zu einem Kind von mir sagen kann, guck mal, das hättest du auch machen können. Aber mache ich natürlich nicht.
Das ist aber auch gemein.
Ja, mache ich ja.
Christopher Trimmel war 23 Jahre alt, als Linus Güter geboren wurde.
Ja.
Und hatte nur weil so ja, zur Einordnung.
Und hatte noch deutlich weniger Tattoos.
Und jetzt ist er immer noch 23. Wie macht er das?
Ja.
Gute Gene. Nein, aber ich meine, Olli, willst du kurz vielleicht über das, warte mal, Nadine, wie hat die Kneipe das Tor erlebt? Mich interessiert ja immer so ein bisschen Stimmung und Dynamik in so einem Fußballspiel und ich glaube, das hat uns, also ich habe mich so ein halb gefreut, es war nicht so richtig eine Freude, die aufkam, aber war dann wenigstens in der Kneipe was los, als wir endlich das 2:1 geschossen haben.
Ja, also es war so das 1-0 in der 80. Minute, ne? So zum Sichermachen der Meisterschaft.
Ja, genau.
Also das letzte jetzt nicht, aber es war schon, also Union-Tore werden gefeiert, Punkt.
Ja.
Und ne, also da gibt es keinen Zweifel. War jetzt nicht, ich glaube nicht jeder ist jetzt so ganz euphorisch aus sich rausgekommen und hat sich drüber gefreut, weil ich glaube, dafür haben dann die meisten das Spiel doch noch zu klar gesehen.
Aber, mehr Alkohol.
Genau.
Biggie, bring mal Schnaps. Klar freut man sich drüber, wenn man ein Tor schießt und hat vielleicht nochmal kurz Hoffnung, dass dann vielleicht doch nochmal irgendwie was geht, aber dann wird
eben Betonung klar, auf Kurzhoffnung.
Kurzhoffnung, ne? Genau. Aber das wollte ich nämlich gerade abfragen.
Dann wird einem wieder klar, dass man halt Union-Fan ist.
das kann halt nicht so lange dauern, die Hoffnung, ne? Nee, aber genau, fangen wir mit Olli an. Bevor das 3-1 dann fiel, hattest du dann, als das 2-1 gefallen ist,
ja.
Die Gedanken, hier geht heute noch was?
Ja, hatte ich.
Tatsächlich?
Das war das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, ist quasi so, ey, wir spielen hier gegen den Tabellenletzten. Wenn wir irgendwie ein Ding reinkugeln, kriegen wir vielleicht ein unverdientes Unentschieden oder wir drehen das Hinspiel um, weil das ist, glaube ich, zumindest bei mir auch typisch Union. Also ich glaube auch an diese ganzen Sachen. Wir gewinnen nie gegen Heidenheim. Gegen Düsseldorf ist immer eklig. Aber auf der anderen Seite, ne, hoffst du ja trotzdem und sagst, ja, aber heute wird's anders. Heute wird das natürlich nicht so. Und ja, ich habe gehofft und in meinem Kopf gab's 3,5 Minuten, zumindest schon mal ein bisschen mehr Anspannung. Also ich habe jetzt nicht
3,5 Minuten Attacke.
Nee, einfach, du guckst ja ein Spiel anders. Also beim 2-0 läuft's halt und du kannst dich halt unterhalten und keine Ahnung über, wir haben über Hummeln zum Beispiel geredet. lustigerweise.
Why not?
Ja, genau. Da kann man guten Gewissens drüber reden und das Einzige, was zum Spiel gesagt wurde, ist, dass ich gesagt habe, naja, wäre cool, wenn wir irgendwie eins machen, damit Spannung da ist. Mhm. Und die Spannung war sehr kurz und dann, hat unsere komplette Verteidigung, ich glaube, fast jeder hat dann diesen,
das war fantastisch.
Oder? Den Zipzi Watze, also der hat ja da jeden zerlegt, von Duki über Querfeld, also die haben standen ja alle da. Deswegen.
Also es war auch Glück ein bisschen, ne? Also
aber warte, bevor wir dazu
auch,
kommen.
Auch Moment, ein Ball abgeprallt.
Moment, ja. Hans-Martin hat nämlich auch gleich ja gesagt, als ich gefragt habe, ob er da noch dran geglaubt hat. Ich wollte bloß noch mal kurz fragen, wie das geht, dass man die 70 Minuten Spiel davor einfach so schön wegignorieren kann in seinem Kopf und dann glaubt, dass da noch was geht.
Ja, aber das ist ja die Sache beim Fußball.
Ja, genau.
Du weißt ja, Sepp Herberger hat gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und du weißt im Spiel ja auch nicht, so ein Momentum-Shift kann ja trotzdem immer mal durch irgendeinen Quatsch kommen. Und sei es durch ein komplett unverdientes Tor, war es jetzt gar nicht unbedingt, das war ja auch mal gut gemacht in dem Fall. Und es gab halt vorher, gar nicht so weit davor, gab es den Wechsel, das war in der 69. also 6 Minuten vorher, die Umstellung auf eine Viererkette, den Reihenwechsel, dann kam Ansa für Schäfer rein und Bocho für Diogo Leite. Unmittelbar danach oder kurz danach fällt das Tor und dann, also sowas kann ja dann ein Momentum auslösen. Also wir stellen hier um, guck, das hat Erfolg gezeigt, weiter dranbleiben, weitermachen. So. Insofern kann das, ja, hatte ich da schon Hoffnung. Also das war auf ein dreckiges, unverdientes 2-2 kommen, auf ein Spieldrehen soweit. So Delulu war ich dann doch noch nicht. Aber haben wir ja auch oft genug gemacht. Das waren ja auch so Sachen, die wir, weiß ich nicht, als wir noch der Underdog- und Terrorfußball oder gegen irgendwelche größeren Gegner oder so, ne? Wo die danach auch nicht wussten, was ihnen passiert ist. Also wir auch nicht manchmal, aber so. Klar hofft man dann und das, wie gesagt, ging nicht lange.
Okay, gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Hoffnung. Das war tatsächlich. Das war mir nicht gegönnt.
Ja, weil du auch ein Zweckpessimist bist.
Wahrscheinlich liegt es daran.
Du hast nur Angst vor der Enttäuschung.
Ich kann mich da nicht drauf einlassen, auf dieses Gefühl von jetzt geht's nochmal, jetzt kommt nochmal einer.
Ne? Immer bindungsunfähig.
Das ist es, ja. Das, so kennt man mich. Ja, okay, aber dann, Nadine, das 3-1 kam, sure. Was war das? Genau, wir haben 4 Minuten später.
Ja.
Und Olli hat schon kurz angesprochen, dass, ich weiß auch nicht, Zivzi Watze. Da unsere Abwehr relativ im Alleingang hat nicht gut aussehen lassen.
Ja,
Du musst auch nichts dazu sagen. Ich dachte bloß, weil wir hier gerade so schön reihum gegangen sind, frage ich dich nochmal. Ja,
was soll man dazu groß sagen? Es war schon wieder so völlig inkonsequent eigentlich im Verteidigen, finde ich. Ich finde, da hätte man durchaus was machen können. Und dann saß man halt im Endeffekt auch nur noch da und war so, ja, zahlen wir jetzt schon? Was machen wir jetzt eigentlich danach noch? Fahren wir nach Hause? Gehen wir noch irgendwo hin? Bleiben wir noch sitzen?
Gehen wir noch in den Club?
Ach, guck mal, wir
tanzen.
Also ist ja wirklich so, dass man dann abschaltet, mehr oder weniger, wenn man nicht vor Ort ist zumindest. Und schon so überlegt, okay, was stand denn heute noch an?
Ja, die Regie, wie gesagt, Fernsehen, ne, hat ja dann auch relativ gnadenlos auf ein Profil von Steffen Baumgart umgestellt, nachdem das Tor gefallen ist und sein Gesicht sprach Bände und er guckte dann nur so verschämt auf die Uhr. So, wie viel Zeit ist noch?
Wie lange muss ich mir den Scheiß
noch angucken? Genau, das sind die zwei Varianten. Ne? Eine ist, wie lange ist noch, geht noch was oder wie lange muss ich mir den Scheiß noch antun? Das könnten beide Gedanken gewesen sein. Ja, ich glaube, das spiegelte auch relativ gut meine Laune dann nach diesem Tor wieder. Und da hat auch nicht der Wechsel von Güter oder die Einwechslung von Güter irgendwie für. Ich fand, das ging so ein bisschen unter bei mir, so emotional.
Ja.
Es hätte mehr sein können. Normalerweise bringt man sowas ja dann auch, wenn man irgendwie 3-1 vorne liegt, ne? Wo man dann sagt, so hier, komm, Güter kann nicht viel kaputt machen, außer das Gegners Knie.
Da ist Steffen Baumgart auch nochmal drauf eingegangen. Er wurde von Matze Koch auf der PK danach nach Linus Güter gefragt, ob das auch was Positives ist. Und er hat es so ein bisschen weggewischt und meinte, nach so einem Spiel muss ich nicht nach positiven Sachen suchen. Hat dann sich trotzdem die Kurve gekriegt. Hat gesagt, klar, und der Junge hat gut trainiert, hieß das. Und bezog sich dann auf Frank Schmidt, der vorher sagte, als er angesprochen wurde, auf dem Wechsel in der Startelf, dass du, wenn du eben lange glücklos agierst, dann versuchst du immer mal wieder jemanden zu bringen und in der Hoffnung, dass der ein bisschen befreiter aufspielt als die anderen. Und da sagte Baumgart, dass das war in der Phase dann eben auch, ja, dann guckst du eben und sagst, vielleicht hat er jetzt gerade nicht diesen Rucksack mit sich zu tragen und geht rein und spielt einfach und macht nochmal irgendwas. Aber das ist ja natürlich von einem 16-Jährigen auch nicht wirklich zu erwarten.
Nee.
Und für ihn war das ganz sicher ganz fantastisch, also sah man ja auch auf seinen Social Media. Ansonsten wird es vielleicht allenfalls so in die Geschichte eingehen, dass er die gelbe Karte vor dem ersten Ballkontakt hatte. Und ist ein gut, das ist schon, als Fakt ist es schon alles positiv, dass er gespielt hat, aber für das Spiel hat es nicht mehr bedeutet. Im Grunde war das ja mit dem 3-1 auch tot, das Spiel. Also das war, glaube ich, allen Beteiligten klar.
Ach, dann doch.
Ja, natürlich.
Eben hier noch 3,5 Minuten Hoffnung verbreiten und dann war aber vorbei.
Aber wenn du genau in diese Phase, wenn du dich wieder erwarten, irgendwie halb in das Spiel zurückkämpfst und genau dann aufs Maul kriegst, dann ist es halt auch durch. Irgendwann darf man auch aufgeben. Nicht, bloß nicht immer so früh wie du, Robert.
Nicht schon in der zweiten Minute.
Genau. Nur weil Derek Köhn mal nicht trifft.
Ah, jetzt bin ich drauf, okay, ist vorbei, ist durch.
Na, das jetzt, Ding. Nicht, jetzt steigen wir ab.
Genau. Ja, so kennt man mich. Ja, na gut, okay.
Ich würde eine Sache noch erzählen wollen, bitte.
Ja, klar.
Weil das ja meine neue Abhängigkeit war. Ich habe nach dem 3-1 dann das Handy hingestellt, die Score-App angemacht und das Spiel von Wolfsburg als Ticker mir angeguckt.
Ach ja.
Ne?
Also dein zweiter Lieblingsclub.
Ja, naja, wir tun alles für die Liga.
Ja, ne? Das stimmt.
Also
man kann es nicht vorwerfen, dass wir die Liga nicht spannend halten. Das ist richtig, ja.
Wir wollen doch alle, dass Wolfsburg absteigt.
Richtig. Deswegen, ich glaube, das hat auch alles was damit zu tun. Deshalb wurde auch jetzt gehandelt.
Ja, ja.
Nach dem
absolut.
Und am Ende
die DFL hat bei Hotel Held angerufen.
Ja, und am Ende kriegen wir wieder Bier aus Bremen.
Bier aus Bremen.
Bier aus.
Die sollen sich mal selber an die Nase fassen, ja. Aber und warst du zufrieden mit dem Wolfsburg-Ergebnis und unserem dann?
Nee, mit unserem, das
hilft ja auch nicht Wolfsburg unbedingt, ne? Sondern ganz im Gegenteil.
Also ja, sag ich ja, wir tun alles, um die zu ärgern. Nein, ich fand in dem Augenblick, ich habe es zwar geguckt, aber die Art und Weise, also es waren halt 2 Minuten am Anfang, 5 Minuten oder ich würde sagen so 5 Minuten vorm Tor haben wir ein bisschen Zug gehabt. Das heißt 10 Minuten in der zweiten Halbzeit gut gespielt oder gespielt und 2 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt und alles andere war irgendwie indiskutabel. Und das geht dann doch nicht spurlos vorüber und da haben wir dann ganz schön betröppelt im Wohnzimmer gesessen.
In der Tat. Das 4-1 wurde uns ja noch erspart durch eine, durch einen Sichtabseits.
Ja, das ist auch so eine Entscheidung. Ja, natürlich wäre es jetzt, das wäre dann auch ein Tor zu hoch gewesen, aber ich weiß nicht, weil in der Zeitlupe sah es nicht so aus, als wäre der Spieler da noch vor Renault, als der Ball dann aufs Tor kam.
Ne, der ist doch quer, der ist einfach einmal quer vor ihm.
Ja, sicher, aber der war ja schon durch, als der Ball dann aufs Tor kam.
Da möchte ich respektvoll eine andere Meinung haben.
Ja, das musst du nicht mal respektvoll machen.
Er hat aber ja schon die Schussbewegung verdeckt. Also das reicht für mich schon als Eingreifen ins Spiel, ehrlich gesagt.
Na gut.
Also wenn ich als Torhüter nicht sehe, dass der gerade schießt und ich würde es sonst ganz klar sehen, dann ist das ein Eingreifen ins Spiel.
Hm. Ja, weil bei der Schussbewegung steht der genau vor Renault, also zum Schuss.
Dann gucke ich das nochmal nach. Ich glaube euch das einfach mal.
Gut.
Ja, ich glaube, du wirst jetzt nachher gleich 20 Minuten alles hin und her scrollen.
Der wird jetzt einfach das ganze Spiel nochmal im Real Life gucken.
Ja, klar.
Um die Eindrücke abzugleichen.
Das soll ich jetzt hier alleine mit der Trainerdiskussion. Nein, aber also es ist uns erspart geblieben, aber es wäre jetzt auch, mein Gott, ja. Es war jetzt nicht so, dass Heidenheim keine anderen Chancen gehabt hat zu einem 4-1. Wir hatten noch ein paar Schüsse, wo man gesagt hätte, ja, okay, das hätte es auch sein können. Hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen.
Mhm.
Das ist ja das Schlimme. Gut, ja, dann würde ich an dieser Stelle das Spiel auch gerne begraben.
Sehr gerne, sehr tief.
Und muss mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Wenn ihr nicht noch was habt, was euch noch auf dem Herzen liegt, können wir dann gerne zu den Folgen dieses Spiels überleiten.
Ja.
Gut, ich höre keine Widerworte.
keinerlei Widerworte,
alles klar. Überhaupt
nicht. Welches Spiel?
Genau, das letzte. Und ja, wie schon anfangs erwähnt und auch mittendrin hier und da, wir waren uns ja alle relativ sicher, dass Steffen Baumgart die Saison als Cheftrainer des 1. FC Union beenden wird. Anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die dieses Spiel mit Erschrecken gesehen haben. Gab auch so eine kurze Einstellung, wie Horst Held auf dem Platz stand in Heidenheim und ein bisschen betröppelt aussah. Aber das ging ihm dann nicht alleine so. Insofern hätte ich das jetzt gar nicht als Signal irgendwie gewertet. Aber wie gesagt, schon vorhin kurz vor Mitternacht kam die Meldung, dass Steffen Baumgart freigestellt wurde und Marie-Louise Ether die Leitung bis Saisonende übernimmt. Und da sie bisher nicht viel erzählt hat, kann uns jetzt Steffi erzählen, wo warst du, als diese Meldung auf dich zukam?
Nimm uns mal mit.
Genau. Du hast geschlafen, aber du hast ja dann irgendwann am nächsten Morgen vielleicht sicherlich gelesen.
Nein, ich habe es tatsächlich noch nachts gesehen, weil ehrlicherweise mein Kater mich geweckt hat.
Der wusste das.
Der konnte offensichtlich auch nicht schlafen und war total aufgeregt. Nein, ja. Ich bin einfach tatsächlich überraschenderweise aufgewacht, machte dieses Internet an, das mache ich manchmal, und war völlig vor den Socken. Ich habe tatsächlich ohne Scheiß nochmal aufs Datum geguckt, weil ich dachte, schon wieder 1. April. Ich habe es einfach nicht für eine ernsthafte Option gehalten. Und zwar nicht, weil ich Marie-Louise Ether nicht schätze, sondern weil ich dachte, warte mal, wir haben ja gerade den Vertrag mit Steffen Baumgart verlängert. Was war denn die Idee davon? Ich war vollkommen wirklich, wirklich doll überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass Union sich das traut, wenn ich ehrlich bin.
Also welchen Part davon?
Ja, tatsächlich, das ist mehrteilig. Das eine ist, dass ich durchaus weiß und finde, dass der Verein noch recht hat, dass es einfach ein gutes Vertrauensverhältnis zu Steffen Baumgart gab und vielleicht auch später irgendwann wieder gibt. Also ich glaube, das war nicht so, dass die sich richtig schlimm doof fanden. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas zerrüttet ist. Mhm. So, das war das eine. Und ein Zeichen dessen war für mich tatsächlich diese Vertragsverlängerung. Und ich hatte den Eindruck, man würde das so ähnlich machen wie in den letzten Spielen von Urs Fischer, wo man einfach gesagt hat, du kannst aber auch nicht zu schnell loslassen, du musst doch aber auch dem Menschen Zeit geben und du musst auch auf eine beschissene Situation manchmal mit Geduld reagieren. Und ich hatte den Eindruck, Union würde diese Strategie fahren. Davon war ich ziemlich fest überzeugt. Deshalb hat es mich, glaube ich, als Ganze so überrascht. Nicht, weil ich die Spiele super gut fand oder nicht, weil ich dachte, irgendwas ist prima und wir müssen nichts ändern. Das alles gar nicht. So.
Ja, also das war jetzt ja mehr oder weniger die Entlassung von Baumgart, ne? Also, dass er dann tatsächlich doch gehen musste. Wir können ja vielleicht das, wie du es schon gesagt hast, es hat ja zwei Schichten. Ich würde vielleicht, wenn euch das allen recht ist, erstmal bei der Entlassung von Baumgart bleiben, bevor wir dann vielleicht noch ein bisschen länger über Ether reden. Und die vor allem, was mich ein bisschen, ich will gar nicht sagen genervt hat, aber so, weil ich fand, dass das viel überdeckt hat, das Medienecho dazu.
Ja.
Aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wir können ja, wie wir es eben gemacht haben, nochmal die Runde. Fangen wir mal wieder bei Nadine an. Wo warst du, als du die Meldung, wahrscheinlich geschlafen, oder? Wie Steffi?
Ich bin keine Runde.
Nein. Wir gehen jetzt mal zu Nadine der Runden. Nein. Wo warst du, als du die Meldung erfahren hast?
Ja, ich bin irgendwann auch mitten in der Nacht durch Katze wach geworden, aber es war
wie uns das allen so geht.
Tiere spüren sowas.
Ja, genau.
Nee, es war
offensichtlich.
Es war schon deutlich später. Ich tapste dann irgendwann so ziemlich genervt durch meine Wohnung, weil die Katzen wieder nur Quatsch gemacht haben, wie auch immer. Und nahm mein Handy und guck so, Meldung von Union, was soll denn jetzt noch, oder was ist denn da noch gekommen? Also Union trennt sich von Steffen Baumgart. Und ich so, schlafe ich oder bin ich wach?
Ja.
So, ne? Weil selbst wenn man nach dem Spiel vielleicht damit gerechnet hätte, dass das passieren könnte, dann rechnet man eher damit am Sonntagvormittag, dass dann die Meldung irgendwann kommt, mittags rum, ja, hier, wir trennen uns, aber doch nicht irgendwie kurz vor 0 Uhr. Ich dachte, was ist denn das jetzt für eine Aktion? Aber fand es dann, also nachvollziehbar ist es halt irgendwo. Auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, dass das nicht funktioniert hat mit Steffen Baumgart und Union sozusagen in der Trainerposition jetzt. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt einfach nur logisch und konsequent.
Mhm.
Da Nadine gerade die Uhrzeit angesprochen hat, ich glaube, das war der wahnsinnig gute Kniff, uns doch noch in den Doppelpass zu bringen.
Weil das immer das Ziel ist.
Das Einzige.
So viel Union war noch nie im Doppelpass.
Das, unser Ziel ist Doppelpass.
Ja, weil. Okay, dann sage ich mal nichts. Aber
unsere Jungs kriegen ja nicht mal einen einfachen Pass hin. Also vom Doppelpass noch warten.
War das.
Olli.
Ich finde das fantastisch. Ich muss nämlich gestehen, ich habe das erste Mal seit auch wieder, keine Ahnung, seit den 2000ern den Doppelpass mit Absicht angemacht.
Du bist aber auch schmerzfrei. Wo erst mal aufs Buch gucken und seid nur im Ticker und dann Doppelpass anmachen.
Und ich hab's kurz, also ein paar Minuten, du hast es ja bei uns im Kanal gepostet, kurz vor 12. Und ich habe den Abend mit einem unfassbar schlechten Hai-Film und Sekt und einer tollen Frau auf dem Sofa ausklingen lassen. Und die ist pullern gegangen und dann habe ich das Handy in die Hand genommen und einfach so die Social-Media-Runde gemacht oder die Slack-Runde und habe Schnappatmung bekommen und habe dann erstmal jemanden ohne Union-Bezug, ohne, weißt du, erstmal, du kannst dir nicht vorstellen, was gerade passiert ist, ne? Und locker eine Stunde habe ich dann
auf jemanden eingeredet.
Das nur eine halbe Stunde, aber dann habe ich natürlich die große Runde gemacht. Also überall alle Medien durchgeklickt und mir alle Reaktionen durchgelesen, weil das schon ein. Na und natürlich auch bei uns im Chat natürlich. Also da ist das Ding ist ja explodiert, dann sag ich mal zwischen 0 und 1 Uhr. Und das war schon. Ja, das ist genau das, was du gerade fragst. Das ist so ein Moment, wo warst du, als Louis Trainerin geworden ist? Der ersten Männer.
Der ersten Männer, genau. Ja, dann bleibt noch Hans-Martin. Die Trainerin der Runde. Ist ja schon eine Weile.
Der Runde Hans-Martin. Ich nehme das so an.
Ist mit Liebe.
Ich wollte tatsächlich anders entgegen meiner Gewohnheit um die Zeit auch schon ins Bett gehen, weil ich so ein bisschen müde war. Letztendlich war ich dann, glaube ich, noch sehr, sehr lange wach. Ja, ähnliche Überraschungsreaktion tatsächlich. Ich war halt, wie schon besprochen, relativ sicher, dass der, also auch aufgrund der noch nicht wahnsinnig kritischen Tabellensituation, ja, Rückrunde scheiße, ja, ganz, ganz schlimmes Spiel, hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie die Saison nicht mit Steffen Baumgart zu Ende führen. Ich war schon davon mehr und mehr ausgegangen, dass er nicht in die nächste Saison geht, aber hatte damit null gerechnet und war entsprechend auch sehr, 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 sehr überrascht. Da hatte ich die PK von Steffen Baumgart noch nicht gesehen, vielleicht hätte ich das sonst das auch anders bewertet. Ja, und dann, wie Olli sagte, die große Social-Media-Runde in diversen Austausch gegangen mit verschiedensten Leuten und wilde Zeit irgendwie.
Wilde Zeit, ja.
Ja.
Nicht unbedingt alles wegen guter Dinge. Ne?
Nee,
es gibt ja gerne wilde Zeiten, die man gerne nimmt und wilde Zeiten, die man so ein bisschen ambivalent betrachtet. Genau, also ich hab auch, wie gesagt, meine Mutti schickte mir das dann mitten in der Nacht so, hey, 5 Ausrufezeichen.
Mütter spüren sowas.
Ja, Mütter spüren sowas, genauso wie Karten. Und dann haben wir auch beide noch so nur so kurz so What the fuck Nachrichten ausgetauscht und weil wir auch, wie wir alle, also davon überzeugt waren, ne, dass das nicht mehr passieren wird. Sie war dann auch relativ schnell, sagen wir mal, glücklicher mit der Situation als ich, weil ich ja, wenn ich eins noch schlechter leiden kann als schlechten Fußball, dann unsichere Zeiten, ne? So ein bisschen Unsicherheiten. Und so Unruhe ist ja nie gut, ne? Da können wir gleich nochmal vielleicht drüber reden, wie wir die umschiffen können. Aber genau, also es war so ein bisschen für mich dann auch relativ, weil Nadine hat es ja gerade schon angesprochen, die Uhrzeit. Da muss schon viel Krisensitzung passiert sein am gleichen Abend noch, oder ne, das ist ja nicht ohne Grund dann erstmal so eine Nacht drüber schlafen und dann setzen wir uns nächsten Tag mal zusammen und gucken mal. Das scheint es dann nicht mehr gebracht zu haben an diesem Abend. Ich vermute, dass da relativ schnell dann vielleicht schon auch auf der Rückfahrt klar war, so geht's nicht weiter. Mhm. Und ja, dann muss man sich dann vielleicht dann doch auch mal trennen von.
Ja. Das hatte Horst Held in dem Interview oder in der Pressekonferenz auch angesprochen, wie der Ablauf so ungefähr war. Und da hat er dann auch schon gesagt, dass das im Laufe des Nachmittags nach Abpfiff dann auch gereift ist und dann da viel geredet wurde, erstmal mit anderen Verantwortlichen und so. Und wenn so eine Entscheidung dann steht, dann muss man sie auch aussprechen oder so, hat er
ja
gesagt.
Das ist auch richtig, ja. Das ist ja halt nie schön, ne? So jemanden entlassen als Vorgesetzter ist immer doof. Aber genau, wenn man sich dann mal zusammengerissen hat sozusagen, oder nein, zusammengerissen klingt so.
Wenn man also, zu dem Punkt kam.
Genau, wenn man die Entscheidung gefällt hat, dann muss man das auch durchdrücken. Ja.
Das war auch das Held, glaube ich, auch, fand ich in der PK auch anzumerken, dass das auch ihm für ihn nicht schön war. Also er sagte, dass es immer eine unschöne Situation ist und natürlich für denjenigen, der entlassen wird, ist es unschöner. Hm. Und das stimmt ja auch. Also das ist ja, glaube ich, auch in, weiß ich nicht, wenn man Beziehungen beendet oder so, ist es ja auch für denjenigen, der geht, ein schwerer Schritt. Also und das ich glaube, das war dem wirklich nicht egal. Und mein Eindruck von außen, auch von dieser PK, ist, dass das, glaube ich, wirklich bestmöglich ablief letztendlich. Also dass Steffen Baumgart am nächsten Tag dann noch sich von der Mannschaft verabschiedet hat mit seinen Co-Trainern, dass ihm dieser Raum gegeben wurde, das wirkte tatsächlich sehr respektvoll insgesamt, fand ich.
Mhm. Ja, darüber bin ich sehr froh. Das war nicht so ein, ja, du bist jetzt hier raus, tschüss, auf Wiedersehen und wehe, du kommst hier nochmal rein, so, sondern war halt einfach so ein, hey, funktioniert irgendwie nicht, wir müssen jetzt hier mal irgendwie die Beine in die Hand nehmen im Abstiegskampf und das wird halt irgendwie nicht mit dir passieren, so, aber lass uns mal irgendwie gucken, dass wir im Guten auseinandergehen.
Ja.
Ich finde, das hat Christian ganz am Ende dieser PK super gut zusammengefasst, weil er ich glaube, Malte Koch hatte ihn gefragt, weil es ja auch hieß, ja, in der Pressemeldung hinterher, nicht nur diese Schlussformel, wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute, ihr wisst schon, sondern tatsächlich hat Christian nochmal gesagt, Steffen Baumgart hat hier Spuren hinterlassen, als Spieler und aber auch als Trainer, und dass man schon auch traurig ist, und zwar alle miteinander, dass sie nicht einfach zusammen ins Ziel gekommen sind. Und das habe ich durchaus ernst genommen. Also es war tatsächlich keine einfache Entscheidung, und ich glaube auch, dass es zu einem Teil eben daran liegt, dass Steffen Baumgart als Person einfach auch sehr geschätzt wird. Auch wenn, sage ich mal, das Final nicht so ausgegangen ist, wie man sich das gewünscht hätte. So.
Ja.
Ja, also da würde ich auch, also ich bin ja, glaube ich, einer derjenigen, die dann über den Fakt, dass Steffen Baumgart jetzt erstmal weg ist, eher erleichtert als erschrocken ist, muss ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es natürlich ja so, dass das nicht alles, es war nicht alles schlecht, ne? Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt nur für diese Rückrunde steht bei Union, sondern er hat ja den Verein in einer relativ schwierigen Phase dann übernommen, oder die Mannschaft, und hat ja durchaus auch viel stabilisiert, viel erreicht in der Arbeit mit der Mannschaft. Das sind jetzt tatsächlich 16 Spiele ohne, wie lange war die Rückrunde jetzt? Also auf dem 16. Platz stehen wir in der Rückrunde, und das ist alles nicht so rosig gerade. Das trübt natürlich den unmittelbaren Eindruck sehr viel mehr, als es das vielleicht wert ist. Also als es gerecht wäre, sagen wir es mal so.
Ja. Auf jeden Fall. Ich gehört, als Steffen Baumgart damals verpflichtet wurde, war ich ja, sagen wir mal, gehörte ich eher zu der skeptischen bis sehr skeptischen Fraktion. Also weil ich auch die Trainerentlassung vorher nicht wirklich verstanden habe. Mhm. Und ich musste mich da in einigen Punkten durchaus revidieren, und Steffen Baumgart hat eine Lernbereitschaft oder auch eine Veränderungsbereitschaft gezeigt, die ich ihm so nicht zugetraut habe. Und das hat sehr viel junge Spieler mit eingebunden. Er hat sich von seinem präferierten System, auch wenn er da so ungern drüber redete, abbringen lassen. Also hat sich eben offensichtlich auch mit der Mannschaft zusammengesetzt und mit denen, also war kompromissbereit, war veränderungsbereit. Und das sind alles Dinge, die ich tatsächlich vorher ihm so nicht zugetraut hätte. Seine Pressekonferenzen waren mir trotzdem häufig, also das blieb so ein Konflikt zwischen uns beiden sozusagen, häufig genug, weil ich diesen mauligen Tonfall einfach extrem unprofessionell und unangenehm finde. Dass er darauf keinen Bock hat, verstehe ich gut, aber das Augen auf bei der Berufswahl oder weiß ich nicht, also da musst du halt eine Lösung finden für dich.
Hat er ja, die hat dir nur nicht gefallen.
Ja, das finde ich keine Lösung. Das ist keine professionelle. Dann musst du eine professionelle Lösung dafür finden. Das ist ihm nicht immer gelungen. Aber ja, insgesamt ist mein Fazit danach oder mein Gesamtblick auf sein Wirken bei Union deutlich positiver, als ich es vorher gedacht hätte, glaube ich. Auch wenn ich den Schritt jetzt für insgesamt richtig halte. Und zwar, also ob es jetzt unmittelbar jetzt wäre oder am Ende der Saison und auch für unausweichlich. Olli?
Ich wollte nur kurz sagen, dass Hans-Martin was gesagt hat, wo ich auch oft drüber nachdenke. Und klar, in allererster Linie verpflichtet Olle Hotte die Spieler bei uns Horst Held. Aber ich glaube schon, dass auch Steffen Baumgart da irgendwie einen Anteil mit dran hat. Und ich finde, wenn man sich unseren Kader anguckt, was wir für junge Spieler mit was für einem Potenzial bei uns haben. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Und da kann jemand mit, aus meiner Sicht, großem Fußballsachverstand oder noch größeren und krasser Klarheit aus meiner Sicht noch viel mehr rausholen. Beziehungsweise wenn wir die jungen Leute ein bisschen spielen lassen, also finde ich, haben wir eine ziemlich gute Perspektive und das hat halt auch was mit Baumgart zu tun.
Nee, das war ein zustimmendes.
Ja, bei mir nicht. Ich überlege noch. Aber Nadine, sag du mal, ich muss mal kurz darüber nachdenken, was Olli gerade gesagt hat, ob ich dem zustimme.
Zu dem, was Olli gesagt hat, klar haben wir Steffen Baumgart auch eine Menge zu verdanken. Also das ist ja, wäre irgendwie albern, wenn alles scheiße gewesen wäre. Dann wäre er, glaube ich, auch nicht so lange da gewesen. Und klar hat auch die jungen Spieler ein bisschen mehr mit einbezogen, aber es hätten andere am Ende vielleicht auch gemacht. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich bin halt, also ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu unemotional und sage halt, ja, ist schade, dass es irgendwie mit Baume nicht geklappt hat. Aber bin dann auch einfach an dem Punkt, wo ich sage, gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht und wie es dann einfach läuft. So. Und weine da dann dem Vergangenen nicht so hinterher, glaube ich.
Nee, ich wollte auch nicht sagen, dass ich weine. Ich wollte nur das positiv herausstellen. Ich glaube, dass diese Ratlosigkeit, die wir alle haben, die Baumgart auch in der PK gezeigt hat, die hat ja auch was damit zu tun, dass irgendwie jeder irgendwie sieht, da ist viel mehr möglich mit den Spielern, die wir haben.
Also ja, ist es ja auch. Aber das haben wir jetzt hier irgendwie auch schon Woche für Woche besprochen.
Ja.
muss man ja auch sagen. Und klar, also war jetzt auch nicht so gemeint, dass du ihm hinterher weinst oder so. Wie gesagt, wir haben ihm ja durchaus auch Dinge zu verdanken. Sonst wäre er ja nicht ein Bundesliga-Trainer, der auch schon mehr als eine Mannschaft trainiert hat. Und das ist ja auch nicht wenig erfolgreich.
Ich persönlich möchte Steffen Baumgart für einen Klassenerhalt danken und ich finde das echt was Wichtiges, weil wir ganz schön in Schleudern geraten sind in der Saison davor und das war richtig, richtig ein Karren aus dem Dreck ziehen und da hat ihn bestimmt niemand so richtig doll beneidet und das hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, was ich auch immer im Gedächtnis behalten werde. Das ist nicht Champions League, das ist undankbar, das ist hässlich. Wir machen überhaupt keinen Spaß, du kannst damit überhaupt nicht glänzen und hast letzten Endes sozusagen, naja, ein bisschen was gerade gerückt, woran sich vorher mehrere Menschen die Zähne ausgebissen haben. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mitnehmen werde. So. Und nicht die verschissene Rückrunde.
Ja, ich glaube, ich nehme beides mit.
ist ja auch irgendwo nur fair, dass wir halt auch das Positive mitnehmen. Ich meine, bei Urs Fischer denken wir ja auch nicht an die letzten Spieltage und an die verlorenen Spiele, 14 Spiele oder was das da waren und sonst was.
Welche Spiele? Nie passiert.
Nie passiert.
Aber Heidenheim, haben wir schon in Heidenheim gespielt diese Saison? sondern ne, da denken wir ja auch an die schönen Zeiten, vor allem das bei Baum halt genauso.
Wobei das aber tatsächlich eine schöne Parallele ist, jetzt wo du das ansprichst, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen des Öfteren an Urs Fischer gedacht und zwar eben nicht mit dieser Nostalgie von wegen, mit ihm ist es so viel besser gewesen, sondern gerade an die letzten Wochen, Monate, so die letzten Spiele mit ihm, wo er quasi dieselbe, ich will nicht sagen Ratlosigkeit versprüht hat, so, aber er war auch da so ein bisschen wie Baume, wo er dachte, so, ja, ich habe keinen Plan mehr. So, weißt du, so dieses, ich bin am Ende meiner Ideen angekommen, ich kann mit dieser Mannschaft nur noch das machen, was ich jetzt immer mache, und dann ist er ja auch folgenrichtig dann bei seinem Einverständnis oder auch nicht gegangen. Und ich glaube, das war so eine total ähnliche Situation jetzt mit Baumgart. Nur, dass er vielleicht noch das auch anders gesehen hätte, weiß ich nicht. Wird er sicherlich irgendwann, kann man ihn dazu mal fragen, irgendwie ein Interview. Aber ich glaube, das war für mich zumindest von außen betrachtet, und das ist immer schwierig, eine ähnliche Situation in Sachen Ratlosigkeit.
Ja, ich teile deinen Eindruck total, Robi, mit dem ganz feinen Unterschied, dass Urs Fischer, glaube ich, von sich aus gesehen hat, dass es hier nicht weitergeht, und dass Steffen Baumgart dachte, ich denke, dass man da noch was reparieren kann, man muss sich halt nur anstrengen. So. Also der war noch nicht, da hätten vielleicht noch zwei Spiele gefehlt, dass er zum gleichen Schluss kommt. So.
Ja, und dann.
Ja, schließe ich mich an.
Und dann muss halt Horst Held eingreifen und sagen, wir sehen das ein bisschen dringender.
Dann hat er gesagt, deine ETA.
Oh, was eine Überleitung.
Oh, Junge.
Ja. Aber ja, also wir müssen ja jetzt auch nicht ewig drüber rumreden. Er ist weg, und wir haben ihn
wieder allein.
Okay, Leute. Das schneide ich dann raus.
Auf gar keinen Fall.
Nein, bleibt natürlich drin. Okay. Aber
entschuldige bitte.
Alles gut. Die Meldung um kurz vor Mitternacht hatte ja noch eine zweite Ebene, die, wie gesagt, für mich so ein bisschen durchaus Freude mit sich brachte, aber halt zumindest heute und auch gestern so den Medienraum ein bisschen überstrahlt hat. Also wenn ich Baumgart gewesen wäre, hätte ich mich noch doppelt geärgert.
Ja, na klar, weil das einfach viel mehr Krach gemacht hat.
Genau.
Das hat alles andere übertönt. Aber das Ding ist, dass das auch nicht nur schön war, sondern ich für mich persönlich dachte, geil, Marie-Louise Ether, die weiß, was sie tut. So, das war überhaupt gar keine Frage. Ich hatte keinen Zweifel an dieser Entscheidung. Ich fand die super, und das geht mir auch noch so. Was ich aber relativ schnell gesehen habe, ist, dass Männer einfach Arschlöcher sind?
Denken nicht alle so, ja. Aber lass uns kurz vielleicht das tatsächlich in den zwei Ebenen betrachten. Wir haben natürlich einerseits die Meldung, ganz klar, Marie-Louise Ether übernimmt die Mannschaft bis zum Ende der Saison. Wir hatten ja, wann war das, vor zwei Sendungen schon mal drüber geredet, dass sie ja dann auch nach dieser Saison als Cheftrainerin der Frauen gebucht ist, sozusagen. Ne? Also
genau.
Hat gut zu tun und muss jetzt noch die Männer irgendwie retten. Und ja, du hast recht, dass ich will gar nicht sagen, das kam nicht überall gut an, weil das würde dem Ganzen so eine sehr eine Normalisierung mitgeben, die es eigentlich nicht verdient. Also ich glaube, bei uns allen, da müssen wir nicht drüber reden, war die Freude groß, weil genau wie Steffi gesagt hat, auch ich bin der Meinung, das ist auf jeden Fall eine Kompetenz, die im Verein ist und die man da ohne weiteres hinsetzen kann, und dann läuft es. Also das hat sie als Co-Trainerin unter Grote bewiesen und auch in den Verantwortlichkeiten seitdem. Und ich
auch
glaube,
unter Bielica war sie Co-Trainerin.
Ja, stimmt, lange. Richtig. Und ich glaube, dass da steht für uns alle außer Frage. Wenn man sich mal über diesen Tellerrand hinaus auch in diesem Social-Media-Umfeld umgeguckt hat in den letzten 48 Stunden.
Ja, aber ganz ehrlich,
schwierig teilweise.
Bei 100% dieser Internet-Rambos, wenn die Überschrift gelautet hätte, Steffen Baumgart freigestellt, U19-Coach übernimmt, da hätten die gesagt, ja, tschüss Steffen Baumgart, weil die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätten, dass Marie-Louise Ether Cheftrainerin der U19-Jungs ist, weil die sich null für den Verein Union Berlin interessieren.
Ja.
Nur weil
ja.
da jetzt halt steht, Marie-Louise Ether übernimmt, und dann steht da eine Frau mit langen Haaren, so was halt für die Bleppos dann auch noch klar am Bild zu erkennen ist, dass es eine Frau ist, ja, dann fangen die auf einmal an, sich darüber aufzuregen und rotzen da im Internet ihre Scheiße hin, die niemanden interessiert, wo man sich denkt, was ist denn mit euch? Ja, haben das ganze Jahr irgendwie nichts mit Union am Hut, können nicht einen Spieler benennen, wissen nicht mal, wo das Stadion ist, geschweige denn, wo der Verein spielt, aber nehmen sich dann da im Internet raus, über irgendeine Personalie irgendwie ihre Meinung oder ihre Scheiße dahin zu rotzen, ja, obwohl sie nicht mal wissen, wer Marie-Louise Ether ist und was sie alles qualifiziert dazu, diesen Job anzutreten. Also ohne Scheiß.
Ja, natürlich, aber ist ja trotzdem ein Phänomen, was sehr weitreichend ist. Ich hatte heute früh nochmal eine Diskussion mit Leuten, mit einer Frau, die nicht Union-Fan ist, aber den Fußball verfolgt. Und es ging um das in der aktuellen Spieltagssendung vom Rasenfunk hatte Max das auch thematisiert und hat eben sich sehr fokussiert auf die vielen sexistischen Kommentare, die es zu diesem und misogynen Kommentare, die es zu dieser Personalie gab. Und das war in so großem Kontrast zu meiner konkreten Wahrnehmung, die aber eben auch sehr aus meiner Union-Bubble stammt und aus den 2-3 Kommentaren, oder du siehst ja auf Instagram auch häufig erst die Kommentare von Leuten, die du folgst. Da war es ja eigentlich, die war ja durch die Bank, waren ja alle on fire. Also muss ich wirklich sagen, dass die Personalie Marie-Louise Ether wirklich alle angezündet hat. Und Maxens Grundeindruck war eben der gegensätzliche. Und da habe ich mich dann ein bisschen ausgetauscht. Das ist schon, wenn man eben ein bisschen weiter geht und ein bisschen weiter weg aus dem ersten, was einem der Algorithmus vorschlägt oder aus seiner Filterbubble, ist das schon wirklich, wirklich auch viel Dreck gewesen, der da hochkam. Ja. Und das hat der Christian in der PK heute auch thematisiert, oder er wurde darauf angesprochen und hat gesagt, dass da das Social Media Team sich eben auch in die, er hat es auch, glaube ich, so genannt, die Social Media Schlacht begeben hat. Und das auch wichtig war, dagegen zu halten. Und das wurde ja auch relativ offensiv gemacht, also die paar, die Sachen, die ich gesehen habe, und auch nicht mit, also da waren die Samthandschuhe deutlich ausgezogen, was ich gut finde.
Ja.
Und das ist eben, das sind womöglich Idioten, was auch immer, egal, aber es ist auch, aber es sind so viele, dass man es eben trotzdem auch leider Gottes nicht einfach ignorieren kann. Und natürlich passiert das immer und immer, immer, wenn eine Frau nur mal ein bisschen den Kopf aus der, ein bisschen hochstreckt, wird sofort so draufgedroschen mit einer Energie, die mir als Mann, glaube ich, im Alltag gar nicht so doll bewusst ist. Und ich glaube, den allermeisten Frauen sehr wohl auch immer im Hinterkopf klar ist, dass das passiert, wenn sie das machen und dass sie sich darauf einlassen müssen. Also ein männlicher U19-Trainer hätte gesagt, ja, geile Chance. Und eine weibliche U19-Trainerin sagt auch, ja, geile Chance. Weiß aber hundertprozentig auch, was dann kommt.
Und vor allem, das ist so ein Bullshit, ne? Wenn man überlegt, ich bin Teamleiterin, ich habe 20 Leute unter mir. Niemand fragt irgendwie die Männer in meinem Team, ob die das hinkriegen, auf mich zu hören. Und niemand stellt, oder nur wenige stellen in Frage, dass ich diesen Job bringen kann. Ja, aber im Fußball wird dann gefragt, oh, wird sie die Männer unter Kontrolle haben? Wird sie die männlichen Egos irgendwie besänftigen können? Und ich denke mir so, merkt ihr selbst, ne? Die männlichen Egos, ihr benennt das Problem. Also es sind ja die Egos der Männer und nicht das Problem von Frau Ether. So,
zumal sie ja auch schon bewiesen hat, dass sie kann.
Ja, genau, dieser Punkt, das ergibt halt einfach überhaupt gar keinen Sinn, was die halt für Sachen von sich geben. Aber ja, das macht es halt umso anstrengender. Aber es war dann auch von Christian, der dann auch zu den positiven Kommentaren, weil die ja auch angesprochen wurden, dass ganz viele andere Sportlerinnen und andere Menschen aus dem sportlichen Umfeld da ihre Kommentare zugegeben haben und sie halt angefeuert haben, gesagt haben, hey, cool, krass, freue mich für dich, Glückwunsch und. Da hat Christian dann auch gesagt, das zeigte dann zumindest, dass wir nicht komplett mit der ganzen Gesellschaft im letzten Jahrhundert stecken geblieben sind. So.
Ja. Und er hat da auch explizit gesagt, und auch aus dem Männerfußballkosmos.
Ja,
das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt dabei.
Ja.
Ja, inhaltlich muss man sich damit nicht auseinandersetzen. Das ist halt Bullshit. Also das ist klar.
Auch ein lustiger Satz, aber ich habe nur den Ausschnitt gesehen vom Doppelpass gestern, wo Freddy Bobic dann halt auch irgendwie über Marie-Louise Ether gesprochen hat und auch total wohlwollend und wertschätzend gesprochen hat und sagte dann irgendwie auch so, Ja, ich habe sie auch mal kennengelernt und ganz ehrlich, diese Frau, die hat auch nur Fußball, Fußball und Fußball im Kopf. Und ich dachte mir so, ja, aber genau das ist es doch. Also ja. Das ist halt nichts anderes als irgendein Trainer, der sich da, also als irgendein männlicher Trainer, der für diesen Job und für diesen Sport einfach brennt. Die ist genauso. Die hat auch nur Fußball im Kopf. So ist doch jetzt scheißegal, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist oder so. Also ist ja, doch ja. Völlig wurscht.
Ich finde, da sind wir auch.
War echt lieb.
Ich finde, da sind wir auch super prädestiniert, also so A, mit unserem, wie soll ich sagen, knurrigen Präsidenten und unserem teilweise Nordkorea-Kommunikationszeug, weil du dir bei uns halt sicher sein kannst, die Frau ist nicht irgendwie aus irgendwelchen Kalkülgründen gewählt worden, sondern einfach, weil sie verdammt nochmal die beste Wahl ist. Das ist einfach, ja. Also sie hat es bewiesen, sie beweist das mit dem, was die U19 abreißt. Ich muss eben dran denken, Hans Martin hat gesagt hier, wie sehr ihm die Pressekonferenzen von Steffen Baumgart gefallen haben. So, ich weiß noch, wie sie Bjelica vertreten hat. Das ist einfach ein Profi. Die Frau strahlt Kompetenz aus. Ich habe noch, das hatte Conny gepostet im Chat, diesen etwas lustig übersetzten Post von Lucas Toussaint, der einfach nur gesagt hat, ich habe die erlebt, die hat die Kabine im Griff gehabt, die hat eine Klarheit und das ist ja das, was wir irgendwie alle wollen. Wir wollen ja, dass die Leute, die bei uns da spielen, die irgendwie nicht unkoordiniert, die aber so ohne irgendwie erkennbare Identität rumspringen, dass die eine klare Vorgabe bekommen und Ja, ich finde, das ist halt eben das, was mir oft untergeht. Also so auf der einen Seite gibt's halt dieses absolut ekelhafte Siff-Scheißzeug. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch so dieses, also klar, es ist die erste Frau, die in einem Majors-Sport trainiert, in einer Männermannschaft trainiert, aber es lenkt halt, finde ich, auch total davon ab, dass es halt eben gar nicht darum geht, ne, sondern dass die einfach was auf dem Kasten hat und dass viele Leute einfach, ja.
Das ist im Grunde genommen, was Horst Held so in anders gesagt hat, aber er hat so eine schöne Formulierung dafür gefunden. Er hat irgendwie gesagt, es geht um Qualität und die hat sie schon bewiesen.
Ja.
Und es geht nicht um Vorreitertum, sondern das ist ein Nebeneffekt. Es geht darum, Vereinsziele zu erreichen und zwar, und das war das, was ich so hübsch fand oder einfach wirklich schön formuliert, mit dem bestmöglichen Menschen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau das, was ich wirklich tatsächlich mit dem Verein noch hoch anrechne, dass die da dann doch frei sind in der Wahl im Sinne von, die trauen sich, Qualität zu verpflichten. Es wäre natürlich technisch auch möglich gewesen, zu sagen, wir überreden jetzt doch Sebastian Bönig. Der von sich aus gesagt hat, er ist einfach gerne Co-Trainer und möchte damit nicht unbedingt behelligt werden.
Ja, und, wo aber auch durchgeklungen ist, dass das eine Überlegung war, aber dass das jetzt gar nicht so die Wahl war, die sie treffen wollen. Sondern dass die Wahl, die sie treffen wollen, schon eher auf Marie-Louise Ether liegt.
Genau, weil sie da überzeugt waren, die kann das, die hat ihnen das schon nachgewiesen, die muss ihnen dazu nichts mehr erklären. Sie sind von vornherein überzeugt, das ist die Person, die sie jetzt anrufen wollen. Und das finde ich völlig gut, einfach.
Das ist vielleicht auch ein schöner Nebeneffekt, dass manchmal ja etwas problematischen, oder manchmal etwas problematischen Haltung, dass Union so sehr, 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 sehr betont, dass wir immer alles nur so machen, wie wir es machen und auch anders als die anderen und wir lassen uns null reinreden. Da lassen sich halt auch wirklich null reinreden. Da
manchmal machen wir doch aus Versehen gut, ne? Also nicht, sondern...
Ja, nee, ist ja gar nicht...
Aber manchmal machen wir auch gut.
Nee, dieses sich nicht um andere scheren kann ja auch, hat ja viele, viele positive Aspekte, aber manchmal kommt es eben auch etwas performativ rüber und... so ein bisschen so wie die Frankfurt-Ultras oder so, wir finden euch alle scheiße. aber da genau in solchen Aktionen, das spricht ja am Ende auch lauter als alle Statements und komischen Interviews und grumpy Pressekonferenzen. Das sind so ein bisschen wie eben jetzt auch die späte, aber eben jetzt auch mit vollem Engagement geführte Förderung des Leistungsfußballs, des Profifußballs bei den Frauen. Da redet Dirk auch gern drüber, aber da wird eben auch vor allem gemacht und das genauso. Jetzt wird es eben einfach gemacht, so, und dann kommt mal klar.
Ich möchte noch kurz zwei Aspekte ansprechen. Wir haben es kurz angerissen, aber ich möchte das nochmal betont wissen, dass ich dem Kommunikations- und Social-Media-Team von Union das sehr hoch anrechne, dass sie an einem Sonntag und an einem Montag ihre Zeit damit verbringen, online Idioten Widerspruch zu geben, die ja, dann ja. unter irgendwelchen Dingen komische Dinge posten, weil das Problem an Social Media ist ja, also eines der vielen Probleme an Social Media ist ja, dass relativ schnell ein Raum besetzt wird mit Blödsinn und dann wirkt es so, als wäre die allgemeine Meinung. Und wenn man aber da ordentlich dagegen spricht, und das ist nicht immer einfach, aber wenn man sozusagen die Kanäle unter der Kontrolle hat, wo das passiert, kann man das tatsächlich schaffen. Und ich glaube, das hat Union relativ gut bewiesen in den letzten 48 Stunden, dass man so einen Unsinn, und wie Nadine ja richtig gesagt hat, der kommt halt meistens von Leuten, die da nur reflexartig, ohne was zu wissen, eine Frau posten, ne? und so eine Scheiße. Und da möchte ich nochmal Danke sagen, dass da konsequent dagegen konsequent dagegen geschrieben wurde und das dann auch, ja, ich glaube, das rüttelt sich jetzt, glaube ich, über die Woche zurecht und dann ist diese, keine Ahnung, Aufregung will ich es gar nicht nennen, weil das klingt auch zu normal, dieser Unsinn, diese Unsinnswelle da auch vorbei und dann kann Ether auch in die normale Arbeit übergehen. Und da möchte ich Ihnen hoch anrechnen, da an einem Wochenende oder an einem halben Wochenende irgendwie zu sagen, ja, wir nehmen uns die Zeit, da dagegen anzuschreiben.
Schließe ich mich vollumfänglich an, Robi, weil fand ich auch bemerkenswert.
Absolut. Einerseits das und andererseits aber eben auch, dass Sie das okay bekommen haben.
Achso, ja, das da gehört
jetzt,
dazu.
Da jetzt auch ein bisschen
auch mal nicht auf die, auch mal nicht
bisschen
auf
die, robuster vorzugehen.
Genau, auch mal nicht genau. auf so die witzige Art und Weise, sondern eben genau mit handfest.
Schienbein,
so,
erforderlich
geh ist. Geh weg, du riechst böse oder so. Ja,
genau. Das war doch ganz schön nett formuliert.
Wir sind ja ein Familienpodcast,
ich, ne? Ich habe gelesen, ich habe jetzt gerade große Lust, dir in die Eier zu treten. Das ist schon, sagen wir mal,
Ja.
Ja, da war die Verbesserung, die ich gesehen habe, wo einer seit also ihr seid doch doof oder sowas.
Ja gut.
Mit T schrieb, wo Union dann nur Sternchen seid mit D.
Ja. Das ist immer relativ einfach, ne? Dann die Rechtschreibung, aber das macht mir auch immer sehr viel Spaß bei gewissen Leuten. Ja, und das andere, was ich, das klang jetzt alles so fies, aber was mir tatsächlich eingefallen ist, wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ach doch, als zur Ankündigung von Marie-Louise Ethers neuer Rolle dann als Cheftrainerin der Frauen nächste Saison, hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen überlegt in der Folge, ob dann die Durchlässigkeit von den Frauen zu den Männern zurück sozusagen so gegeben sei. Und deswegen fand ich es witzig, dass sie quasi vor dieser Rolle jetzt doch noch Cheftrainerin der Männer geworden ist. finde ich eine sehr schöne Entwicklung.
Auch dazu gab es ja eine sehr lustige Szene in der Pressekonferenz, weil Horst Held das immer so gedreht hat, als wie, naja, wir machen jetzt erstmal die 5 Spiele und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht.
Und sie wird alle der Profimannschaft betreuen.
Alle denken sich halt irgendwie so, naja, warte mal, wie soll es weitergehen? Sie wird doch Frauentrainerin, also hieß es ja schon. Und dann kam ja auch nochmal explizit so die Nachfrage, naja, aber Jennifer Zietz, ist die jetzt irgendwie sauer auf sie, weil, naja, einer von uns beiden wird am Ende der Saison einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin brauchen.
Einer wird Marie-Louise Ether Trainer sein.
Genau.
wo ich, es ist halt einerseits total witzig, aber andererseits denke ich mir so, ich fände es ziemlich scheiße, wenn das jetzt heißen würde, Marie-Louise Ether bleibt bei den Männern und die Frauen müssen zusehen, weil es schon wieder so einen Beigeschmack hat von, naja, nee, für die Männer nehmen wir jetzt gerade sie, weil die ist viel besser und dann gucken wir mal, was für die Frauen noch so übrig bleibt. Also ist jetzt total überspitzt und übertrieben gesagt, das weiß ich. Aber das fände ich irgendwie, klar, es ist eine geile Karrierechance für Marie-Louise Ether, das braucht man auch nicht sagen. Aber irgendwie klingt es dann auch so, als wie, ja, nö, also die Frauen hätten zwar jetzt eine Top-Trainerin bekommen, aber die Männer brauchen die jetzt, also habt ihr jetzt Pech.
Finde ich gar nicht überspitzt, muss ich sagen. Also bin ich völlig bei dir. Das Einzige, also erstens, Jenny Zietz ist ja Horst Held gleichgeordnet. Also Horst Held hat bei den Frauen gar nichts zu sagen, was ich ja schon mal sehr gut finde. Also so sehr, sie ist Geschäftsführerin und im Unterschied zu ihm auch Präsidiumsmitglied.
Wow.
Ja, nur mal so.
Das ist jetzt aber schon die große Keule, ne?
Nee, nein, aber
ich glaube, das ist beiden bewusst.
Ja,
eben. Die Frage war ja auch, ob sie Beef miteinander haben. Und ich fände es auch als Signal total, da bin ich völlig bei dir, Nadi, als einigermaßen befremdlich, wenn das quasi so entschieden würde, hier Jenny sucht immer wen anders. Glaube ich tatsächlich nicht, dass es passiert. Das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, dass es einen sehr, sehr großen Wunsch von Marie-Louise Ether gibt, jetzt doch bei den Männern zu bleiben. Aber auch das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich sie für jemanden halte, die getroffene Vereinbarung einhält, die nicht kurz vor Schluss dann von der Fahne geht. Und ich glaube, dass auch, das war ja damals in der Diskussion über, ist jetzt der Rückweg in den Männerfußball verbaut? Ich glaube, Sebastian war das, der sagte, dass wenn es irgendwo die Durchlässigkeit gibt, dann wäre es bei Union, wie er jetzt schon mal bewiesen würde. Und das ist ja womöglich in der Zukunft dann auch noch möglich. Und insofern gehe ich eigentlich mit wahnsinnig hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Marie-Louise Ether im Sommer die Frauen übernimmt und Horst Held uns eine externe Lösung präsentiert. Und ich wünsche mir auch, dass es so ist.
Ja. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es genauso ist, wie du sagst, Hans-Martin. Und deshalb habe ich es aber auch als weniger spitze empfunden, sondern mehr als ein Kompliment. Also mehr als ein Zeug dazu hat sie. Und nicht, wir machen das jetzt so. Also ich habe tatsächlich in die Richtung verstanden.
Genau, also machen wir jetzt so, ist ja überhaupt nicht gefallen. Das war jetzt wirklich von ihm nur so ein, wir halt mal. Also das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, selbst wenn eine richtige Top-Trainerin dann irgendwie für die Frauen bereitstehen würde, dann würde ich trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen das Geschmäckle nebenbei komisch finden.
Ja, ich glaube aber, das sind ungelegte Eier, da müssen wir uns noch nicht drüber echauffieren. Ich glaube auch, dass es eher nicht passieren wird, weil Stichwort Profi, so wie Hans-Martin gesagt hat, da ist Marie-Louise da, glaube ich, auch Profi genug, dass sie dann den Vertrag, den sie ja mutmaßlich wahrscheinlich schon unterschrieben hat, dann auch erfüllt.
Nein.
Nicht?
Das war doch heute das große Thema.
Bei den Männern hat sie keinen neuen Vertrag.
Genau.
Bei den Frauen bestimmt.
Ach so, ja. Nee, bei den Frauen.
Ja, aber bei den ich dachte, wir reden jetzt
den Vertrag über zur Trainerin der Frauenmannschaft.
Weil das fand ich vorhin nämlich so spannend, dass
genau.
Dass es so eine Handschlagsvereinbarung war.
Genau, dass für ihre aktuelle Situation, wo sie von Cheftrainerin der U19 zu Cheftrainerin der ersten Männer wechselt für 5 Spiele, dass es dafür keine vertragliche Ausgestaltung gibt. Für diesen Abschnitt. Nicht für das danach, das wurde nicht besprochen.
Das haben sie noch nicht geschafft.
Die muss sich erstmal über Spieler unterhalten.
Da gibt es keine Formvorlage für.
Genau.
Zumal es natürlich auch einfach eine nette Möglichkeit ist, da aus dieser Frage ganz elegant rauszukommen, indem man sagt, Moment mal, wir haben ja vorgestern Abend gesprochen und wir müssen uns jetzt hier auf das Sportliche erstmal konzentrieren, wir haben da noch gar nicht weiter geregelt.
Genau.
So, dasselbe hat er ja später nochmal gesagt, als Matze Koch dann nach den Jugendspielern fragte, ob die denn jetzt bessere Chancen hätten, weil sie die ja kennt. Da hat er auch gesagt, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie sie sich das vorstellen will, da geht jetzt direkt nach der PK runter und dann klären wir das mit ihr und ich denke, morgen, wenn dann das 30 Minuten medienöffentliche Training ist, da wird Horst Held nicht zu sehen sein und kann er leider nicht gefragt werden. Schade.
Ja, wird aber nachgereicht.
Aber so kann man es aber auch ganz smart einfach wegmoderieren und kann sagen, ist jetzt auch irgendwie das keine Frage, die gestellt werden muss.
Ja, aber doch schon.
Also ich fand die Frage total legitim. Ich fand die Frage auch gut.
Ja, also
die kam von
beantwortet
Kit, ne?
Man nicht.
Ich glaube, ja.
Ja.
Aber es ist halt auch, das rutscht halt in dieses Verletzungskommunikationsding mit rein, ne? Das sind ja persönliche Daten und da sagt doch Union nicht zu.
Nee, aber
Fragen kann man ja trotzdem.
Weil ich als Hintergrund dieser Frage verstehe, ist, werden eigentlich Trainerinnen bei euch auch so gut bezahlt wie Trainer, wenn sie die ersten Männer übernehmen?
Ja.
Und
exakt.
Die Frage, die finde ich legitim, die finde ich
auch richtig. Absolut,
also ich finde
super.
Total richtig drauf zu zeigen. Klar.
Ja. Klar. Aus der Sicht natürlich klar. Was ich ja auch noch spannend fand, war ja die Meldung, die jetzt vorhin kurz vor Podcastbeginn quasi reinkam. Das ist großartig. Daniel Schulz übernimmt die U19.
Ja.
So, und hat damit direkt ein Derby vor der Nase.
Und in dieser Meldung, also das ist fantastisch, wie verworren alles ist und was da jetzt für ein Chaos, also Chaos in Anführungsstrichen, erstmal losgeht. weil Daniel Schulz vorher das Perspektivteam U21 trainiert, macht er weiterhin nebenbei. So, dazu kommt André Wilk, der vorher die U17 trainiert hat. In der U17 ist jetzt der vorherige Co-Trainer Arthur Juiko und kriegt noch Schiene Duede dazu, der vorher die U14 trainiert hat. Also sämtliche Personen
rücken eine Stufe hoch.
Rutschen jetzt gerade eine Stufe hoch. Du machst jetzt das, du machst das. Also nur Daniel Schulz geht eine Altersklasse nach unten und behält seine Altersklasse noch. Ist ein bisschen witzig, dass dann einfach so, ja, wir haben ja da noch jemanden, der ist auch dafür qualifiziert und der ist dafür und der ist dafür qualifiziert. Wenn jetzt dann irgendwie...
Nur die U14 hat jetzt niemanden mehr.
Genau, wenn jetzt irgendwie Steffen Baumgart die U14 übernimmt, dann ist der Kreis irgendwie perfekt. Also,
der große Union-Ringtausch.
Ja, aber über diese Meldung betreffend Daniel Schulz habe ich mich ganz doll gefreut. Der ist ja schon eine ganze Weile Trainer bei Union. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert, weil ich es einfach gesehen habe und dachte so, Moment, den kenne ich doch. Und das war einfach ein Lieblingsspieler von mir und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als der dann zurückgekommen ist in einer anderen Jobkonstellation und offensichtlich dort auch irgendwie Fuß gefasst hat. Und wenn man sagt, wir befördern ihn und lassen ihn das Derby machen, dann hat er das wahrscheinlich nicht so schlecht gemacht, was er gemacht hat. Finde ich toll.
Ja. Ich muss doch sofort an dich denken, Steffi, als die Meldung kam. Weil ich weiß, dass du den so... Also ich mochte ihn auch sehr, aber bei dir ist es, glaube ich, nochmal expressiver.
Ich habe eines der ersten Interviews, die ich jemals gemacht habe. Und es war ganz furchtbar, weil ich war zu dumm zum Fragen und er war zu schön zum
Antworten.
Er war fantastisch. Ganz großes Kino. Nein,
Daniel,
aber einfach...
Daniel Schulz und Steven Ruprecht in der Oberschule neben unserer 1,58 großen Biolehrerin. Fantastisch.
Ja, okay. Ja.
Herausragend.
Das natürlich auch, ja.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes herausragend.
Nein, aber hat mich jedenfalls einfach sehr, sehr gefreut, dass das so, dass dieser Teil dann so verlaufen wird. Ist cool.
Ja.
Der Vollständigkeit halber noch, es gab vor, auch kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, von der Berliner Zeitung die Meldung, dass Union anscheinend, wie gesagt, man weiß ja immer nicht, was man darauf geben darf, Christian Eichner vom KSC kontaktiert hat, dessen Vertrag im Sommer auslaufen wird. So Stichwort, sie suchen anscheinend trotzdem noch Kandidaten für die Nachfolge von Steffen Baumgart auf permanenter Basis.
Ja.
Ob das jetzt Christian Eichner wird, ist jetzt egal, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, naja, mal gucken, wie Frau Ether das macht und dann behalten wir sie.
Ja, das wäre aber auch hochgradig unprofessionell.
Ja, natürlich.
Freuen wir uns aufs Wolfsburg-Spiel.
Ich wollte gerade noch den Ausblick wagen, vielleicht angefangen mit Olli, der jetzt lange nichts gesagt hat. wird jetzt alles besser, stelle ich mal so in den Raum.
Ja, hier habt ihr es zuerst gehört.
Okay.
Nein, ich glaube, also ich habe gerade noch mal so eine Zusammenfassung von der PK gerade offen. Eine Sache, die Horst halt auch gesagt hat, und das ist das, woran ich denke, ist, dass wir erstmal alle am Samstag mit so einer ganz anderen Energie und Spannung in das Spiel reingehen werden, dass es eben nicht mehr so dieses lethargische, wir ergeben uns dem, was da irgendwie passiert, geben wird, sondern ich glaube, das wird auf jeden Fall knallen. Ich hoffe auch auf dem Rasen, also im positiven Sinne. Und darauf freue ich mich erstmal total. Und ich bin ganz ehrlich einfach unglaublich gespannt zu sehen, wie wer spielen wird. Also da, keine Ahnung, habe ich alle zwei Minuten irgendwie eine neue Idee oder neue Wünsche. Aber ne, da bin ich extrem drauf gespannt und da freue ich mich einfach drauf. Und dann will ich natürlich auch, dass wir diesen Verein einfach dahin befördern, wo er hingehört. Und zwar, damit meine ich natürlich Union. Also ins gesicherte
Natürlich. Ja.
In den Himmel.
Ja.
No. Genau. Was sollen sie da?
Leuchten.
Ich überlege ja gerade Samstag, Marie-Louise Ether an der Seitenlinie, Headset, ja oder nein?
Oh. Sie?
Ja.
Wofür?
Sie hatte doch immer in ihrer Rolle als Co-Trainerin dieses Headset auf.
Ja, jetzt ist sie
Trainerin. Jetzt ist sie nicht mehr, ich weiß, aber vielleicht nimmt sie da trotzdem mit. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich fand das immer sehr, fand ein nettes Gimmick.
Na, sie redet dann noch mit Leuten, die gerade die Videos analysieren live. Ja. Also das
warum
ist ja quasi
weil Frauen Multitasking können.
Die Aufgabe, die ihr dann zukam.
Ja.
Das stimmt.
Aber davor gibt es ja noch das Derby der ihrer ehemaligen Mannschaft, wollte ich nur noch einwerfen kurz, am Mittwoch um 19 Uhr, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ja. Ja.
Im Stadion an der Alten Försterei spielt Unions U19 gegen Herthas U19 das, oh jetzt hänge ich gerade, wie viel Finale, Viertelfinale im Berliner Pokal? Nee,
Halbfinale.
Ja.
War es nicht schon Halbfinale?
Auf jeden Fall gibt höchstwahrscheinlich noch Karten, könnte ich mir vorstellen.
Wenn ich hier gerade den Ticket Selektor angucke, gibt es noch genug Karten. Ja,
ja ich gehe von Tageskasse aus, also...
Soweit kenne ich nicht mehr. Das ist so ungewohnt.
Deswegen, ich will oldschool und ja, ist Halbfinale.
Halbfinale, genau.
Ich will oldschool hingehen und sagen, hallo, ich möchte rein.
Das wirst du sicherlich können.
Das wird sicher hübsch. Und außerdem spielt am Freitag um 16 Uhr spielt die Profimannschaft der Frauen ein Testspiel gegen Turbine Potsdam in Potsdam am Sportforum Potsdam-Waldstadt um 16 Uhr, hatte ich schon gesagt. Ne?
Ja.
Ich werde, glaube ich, zu beiden Spielen hingehen und dann am Sonnabend zu Luis Cheftrainerin Männerfußball-Debüt.
Männerprofifußball. Ich werde wahrscheinlich Mittwoch im Stadion sein und ich bin tierisch angefressen, weil ich letzte Saison alle Heimspiele sehen konnte. Diese Saison verpasse ich bei den Männern ein Heimspiel und das ist natürlich genau das gegen Wolfsburg jetzt am Samstag. Ich bin ziemlich angefressen, aber wenn das Patenkind den ersten Geburtstag feiert, da kann ich nicht nee sagen, da muss ich hin. Aber ich werde es ihm auch mit 18 noch vorhalten.
So,
bei Union wurde Geschichte geschrieben und ich habe es nicht gesehen wegen dir.
Genau. Wenn wir jetzt 5-0 gewinnen, weißt du ja, ne? Dann darfst du nicht mehr kommen.
Oh, dann fahre ich immer zum Patenkind, ist okay. Jeder muss so sein Opfer bringen.
Ja, absolut, absolut.
Das ist immer ein großes Opfer.
Ja.
Naja, für die Familie.
Ja, aber ja, jetzt wird alles gut, um nochmal deine Frage aufzugreifen.
Genau.
Ja.
18 Punkte aus 5 Spielen, gehe ich von aus.
Mindestens.
Mindestens.
Euroleague.
Alles andere wäre...
Wir battlen uns noch mit Mainz um den Einzug in die Conference League.
Ja.
Ich habe mir tatsächlich das Conference League Spiel von Mainz angeguckt letzte Woche gegen Racing Straßburg.
Du bist aber
das
auch
war wirklich nein, das war wirklich 1A geiler Ostfischer Fußball. Das hat so viel Spaß gemacht. Also für Leute, die sowas mögen wie mich.
Das klingt irgendwie wie eine Beleidigung. Nee, ich mag das auch, ich weiß nicht, was du
meinst. Die hatten irgendwie, glaube ich, 30% Ballbesitz und das Spiel komplett unter Kontrolle und Straßburg ist Am Ende sind die wirklich richtig sackig geworden und haben rumgeschubst und alles. Die waren völlig am Arsch. Sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe das natürlich trotz Mainz und wegen Urs geguckt.
Ja.
Selbstverständlich.
Du musst dich nicht entschuldigen, wenn du Fremdfußball gucken musst.
Ja. Ja.
Darf jeder, wie er will.
Ja, ich werde den historischen Moment auch verpassen und bin aber auch komplett davon überzeugt, dass alles gut werden wird. So.
Okay. Ich hoffe sehr stark, dass es gut werden wird. Ich bin vielleicht sogar da.
Ja. Also es wird, glaube ich, ein okayes Saisonende geben. So.
Ja.
Da wird jetzt nicht plötzlich aus einer komplett verunsicherten Mannschaft oder einer wird nicht ein Spitzenteam werden, aber ich glaube, die Saison wird ordentlich zu Ende gebracht.
Genau aber das. Das meine ich mit alles wird gut.
Ja.
Genau.
Aber absolut. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt ob es viele Änderungen geben wird, die sie mitbringt, oder und B, wenn ja, welche? Also gerade so Stichwort U19-Kampf. Wäre auch mal interessant, so die Hälfte der Mannschaft, der ersten Männermannschaft auf die Bank zu setzen und dafür mit der U19 da einzureiten. hätte für meine Begriffe wäre das sehr charmant. Aber
viele
Leute anders.
Wir haben doch drei Tage vorher das Halbfinale.
Genau. Naja. Ja,
dann sind sie auch ausgeschlafen.
Genau.
Wenn sich
die sind alle 19. Ja. Die können das noch.
Und unter.
Unter 19. Die brauchen nicht mehr so viel Renation. Sorry, Nadine.
Wenn sich die Profis dann beschweren, warum sie nicht spielen, dann einfach nur, ja, fragt euch mal warum.
Dann gibt es die eine DVD mit dem Heidenheim-Spiel.
Das wollte ich sagen, ja.
Du willst dann aber so mit so einem Wiederfußball spielen. Mit so einem vorwurfsvollen Blick dann einfach nur angucken und wortlos das Spiel machen.
Noch Fragen?
Ich bin nicht wütend, ich bin nur traurig.
Ich bin enttäuscht.
Persönlich enttäuscht, genau. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Mal sehen. Es ist ja so ein bisschen so, 5 Spieltage sind halt nicht lange. Also so auch, um sich zu beweisen.
Da sagst du was?
Nee, also ich meine jetzt, um Punkte zu holen und um sich zu beweisen. Insofern, das könnte auch alles sehr stressig werden.
Das wird mit Sicherheit, also für Marie-Louise Ether wird das wahrscheinlich das Stressigste, was sie jemals gemacht hat. Ja. Aber sowas wird ja auch ständig von ihr verlangt. Also ich glaube, das weiß sie auch, dass sie das mitgebucht hat.
Ja, davon hoffe ich stark, dass sie sich dessen bewusst ist. Ja, aber davon gehe ich aus. Sie kennt ja das, Geschäft auch schon eine Weile.
Meine allererste schriftliche Reaktion darauf war, was soll denn die arme Louis noch alles machen?
Ja, genau.
Ja, aber wieder mal ist es eine Frau, die den Männern den Arsch retten muss. Das ist immer dasselbe.
Ja. Ja. Nadine, aber weißt du, wenn wir es nicht können, dann...
Ja, jetzt hier, weaponized incompetence. Ganz toll, Robert. Ganz, ganz toll.
Einer muss uns doch retten. Nein, wir gucken, was das wird. Ich drücke allen Beteiligten die Daumen und vor allem Marie-Louise Ether, dass sie. Weil ich glaube tatsächlich, dass so sehr sie damit rechnen musste und so sehr sie dessen bewusst gewesen ist, ich sag mal so, dass die Meldung, dass sie die Mannschaft übernimmt, habe ich in Internet-Ecken gesehen, wo ich nie im Leben davon erwartet hätte, dass da Union hinkommt, je.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hat schon auf jeden Fall Wellen geschlagen, die ich so nicht erwartet habe und die dann doch in ihrer Tragweite, also einfach, ne, wie gesagt, wo sie so hingeschwappt ist, mich sehr überrascht haben. Und ich vermute mal, dass es ihr da nicht anders gehen wird und dass da auf jeden Fall viele Augen am Samstag auf sie gerichtet sein werden.
Ich habe heute übrigens, gab es einfach einen riesigen Shitstorm wegen einem Druckfehler in einer rechtsgerichteten Zeitung in Österreich zur gestrigen Wahl in Ungarn. Und auf dem Cover oben rechts, ne, Marie-Louise Ether, auf der einfach Boulevard Österreich.
Ah, ja.
Ecken, wo man eigentlich nicht sein will. Boulevard in Österreich.
Ja. und rechts.
Und rechtsgerichtet, ja gut, das ist ja,
ja aber,
mit Boulevard in Österreich schon hinlänglich umschrieben.
Ja, das sowieso.
Wir müssten vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass die Frauen am Wochenende nicht gespielt haben und auch am nächsten Wochenende nur das Testspiel haben werden, dass die Bundesliga erst später kommt.
Das ist richtig. Danke, Nadine.
Damit das nicht so komplett untergeht. Sie spielen erst nächsten Mittwoch wieder zu Hause gegen Bayern.
Jawollo.
So.
Aber bis dahin hören wir uns vielleicht nochmal und besprechen dann das erste Spiel von Marie-Louise Ether als Cheftrainerin und den vermuteten Baldabstieg von Wolfsburg, damit sich Olli dann freut.
Yes.
Ja.
Genau, endlich mal Olli glücklich machen. Das ist sowieso mein großes Podcast-Ziel.
Ja.
Da können ja mehrere Dinge gleichzeitig passieren.
Das ist richtig,
jetzt am Sonnabend.
Haben wir viel Einfluss drauf an diesem Samstag.
Ja, dann können sich wieder die Herr Thaner darüber ärgern, dass der Zug in Wolfsburg durchfährt.
Das ist doppelt fies. Okay, das ist aber ein schönes Schlusswort. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr noch anbringen wollt, dann würde ich hier das Outro spielen.
Dann spiel mal Outro von mir aus.
Outro darf jetzt gespielt werden.
Ja. Olli? Nadine?
Yes.
Yes.
Gut. Dann tschüss und wir sehen uns und hören uns.
Tschüss. Ciao.